Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Die Landesregierung hat den Termin gesetzt und damit wissen wir, wir sind so ziemlich genau ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl im Saarland. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Saarfrage Verstehen, was im Land zählt. Die nächste Landtagswahl im Saarland, und jetzt werfe ich gerne 3 Euro ins Phrasenschwein, wirft ihre Schatten voraus. Sie ist am 18. April 2027 angesetzt. Wir wählen am gleichen Tag wie Schleswig-Holstein, das nur am Rande. Und wir wollen diesen Stichtag in einem Jahr zum Anlass nehmen, um mal einen kurzen Ausblick zu geben. Wer könnte das besser als ein ehemaliger Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident? Lieber Christoph, herzlich willkommen in dieser Runde.
Guten Morgen.
Und ein ehemaliger Europaabgeordneter, der für die FDP hier auch mal aktiv war, für die ÖDP aktiv war. Und ich bin gespannt, was als nächstes bei ihm kommt. Herzlich willkommen, lieber Jorgo Schatzimakakis.
Ja, guten Morgen. Sehr gerne.
So, die nächste Landtagswahl wirft ihre Schatten voraus. 18. April 2027 ist es soweit. Wie bewerten wir denn die Arbeit der Landesregierung? Ich weiß nicht, sollen wir uns in dieser Runde verständigen, dieses blöde Spiel von Schulnoten mitzumachen oder machen wir es ein bisschen differenzierter und nicht so pauschal, wie das oft in Medien gerne gemacht wird, ohne jetzt Medienbashing betreiben zu wollen, Jorgo?
Kommt drauf an, welche Schulnoten es gibt, welches System wir da anwenden. Also fangen wir doch mal mit den Fakten an. Die SPD, die ja hier mit absoluter Mehrheit regiert, hat immerhin 43,5% geholt, 29 von 51 Sitzen. Aber wenn man sich anschaut, wie die Umfragen sich entwickelt haben, vor allem die letzten Umfragen, kam die SPD nie über 30% hinaus. Das ist ja schon mal ein Indiz darauf oder dafür, wie die Landesregierung, die Performance der Landesregierung von den Bürgerinnen und Bürgern oder Wählerinnen und Wählern so ein bisschen gesehen wird. Also entscheidend ist die Ausnahmesituation aus dem Jahr der letzten Landtagswahl, als eine CDU sehr schwach war. Man muss sich ja auch mal vor Augen führen. Tobias Hans, ja, ich erinnere, da war die Nach-Covid-Phase. Das war eine Ausnahmesituation, die der SPD unter Anke Rehlinger, die damals mit der Saarlandliebe begann, sehr viel Wähler zugetrieben hat. So, seitdem hat es aber eine ganz andere Situation gegeben, weil vor allem die AfD aufgestiegen ist, mit oder ohne bekannte Leute. Die AfD ist da. Das heißt, es gibt so eine Art Drittelung der Wählerpräferenz. Ein Drittel SPD nur noch, ein Drittel tatsächlich CDU, die bei den Bundestagswahlen auch ein starkes Ergebnis erzielt hat, ein starkes Zwischenergebnis. Und mittlerweile ja auch, das ist vielleicht die Überraschung des Saarlands, ein Drittel der Hauptwähler AfD. Da stehen wir jetzt und das zeigt, dass die SPD wahrscheinlich bei den Arbeitern das meiste verloren hat, denn sonst wäre die AfD da nicht so stark. Und der Wähler, die Wählerin spricht ja auch für sich, ne? Also absolute Mehrheit wird sehr, sehr schwer.
Naja, wenn wir gerade die jüngsten Entwicklungen in Baden-Württemberg uns angucken, dort ist die SPD bei 5,5 gelandet. Okay, es ist Baden-Württemberg und SPD. Nichtsdestotrotz traut sich eine Bundesvorsitzende immer noch von einer Volkspartei zu sprechen. Finde ich sehr bemerkenswert, diesen Anspruch noch immer inne zu haben. Und was bedeutet das, Christoph, denn für die SPD hier im Lande? Anspruch zwischen Volkspartei und 5,5% in Baden-Württemberg. Wo liegen wir hier?
Also Robin Alexander hat in seinem Podcast Machtwechsel, den ich übrigens sehr empfehlen kann, eine These aufgestellt, indem er gesagt hat, es gibt insgesamt eine dramatische Erosion der Sozialdemokratie in diesem Lande aus unterschiedlichen Gründen. Und es gibt Inseln, bei denen diese Erosion deutlich langsamer vonstatten geht, weil es einzelne Personen gibt, die in der Lage sind, diese Erosion aufzuhalten. Also beispielsweise eben Manuela Schwesig oder eben Anke Rehlinger. Oder auch im Nachbarland der Ministerpräsident Schweizer. Das heißt, dort, es geht insgesamt deutlich nach unten. Das hat der Jorge ja auch skizziert, von 43% auf irgendwas, keine Ahnung, zwischen 25 und 30. Wenn es wahnsinnig gut läuft, wird es 32 werden. Aber das sind ja Meilen entfernt von einer absoluten Mehrheit, die nicht mehr erreichbar ist. Nichtsdestotrotz schaffen es einzelne Personen, dieses aufzuhalten. Soweit, so gut. Nichtsdestotrotz bedeutet das strukturell, dass es den totalen Niedergang gibt der Sozialdemokratie. Meine These ist, dass die Sozialdemokratie, das zeigt sich ja auch beispielsweise in Baden-Württemberg, nicht mehr in der Lage ist, ihre ursprüngliche Klientel zu erreichen. Die Arbeiter wählen AfD. Man hat das Gefühl, dass die SPD sich mit einer Linkspartei um die Frage prügelt, wer den höchsten Mindestlohn kriegt und die Fragestellung, wer das höchste Bürgergeld kriegt. Aber wo ist eigentlich die Sozialdemokratie, die noch ein Aufstiegsversprechen gibt, die noch ein Versprechen gibt an Menschen, dass man durch Fleiß in der Lage ist, selbst sein Schicksal in die Hand zu nehmen? Diese SPD fehlt mir, und ich glaube, dass das ein wirklicher Grund dafür ist, warum es diesen Niedergang gibt. Es wird um Nebenthemen diskutiert. Es wird eine Migrationspolitik gemacht, die dramatisch ist. Wenn man sich also beispielsweise anguckt, dass die AfD, ich glaube in Mannheim war es, ein Direktmandat geholt hat, ausgerechnet dort, wo natürlich der Migrationsdruck, um das mal so zu sagen, besonders groß ist. Da muss man einfach sagen, dass diejenigen, die in Burbach und Mahlstadt wohnen, die vor 10 oder 15 Jahren eben noch alle SPD gewählt haben, dass die heute eben nicht mehr SPD wählen, weil sie sagen, das ist nicht mehr unser Deutschland und diese SPD vertritt nicht mehr unsere Interessen.
Man kann ganz ohne Anke Rehlinger wäre eine SPD im Saarland auf einem ähnlich starken Abstieg wie in Baden-Württemberg. Ich meine, Baden-Württemberg, man muss sich das vor Augen führen. 5,5%. Selbst die FDP ist da nicht weit drunter. Ja, und das ist ein Land, Baden-Württemberg, das ein Industrieland par excellence ist, so ähnlich wie das Saarland, sehr viele Industriearbeitsplätze im Bereich Automotive. Hier hat der Woke-Zeitgeist genagt und hat eben sehr viele Automobil-, Auto-, aber auch Chemiearbeitsplätze kaputt gemacht. Und die haben kein Rezept dagegen. Gäbe es die Anke Rehlinger nicht, wäre der Trend ebenso stark wie in anderen Bundesländern. Und das mag, Christoph, du hast das gesagt, so Inseln, die zu einer Verlangsamung führen, das führt zu einer Verlangsamung. Aber trotzdem gibt es ja auch im Saarland nicht wirklich eine Strategie, wie man Industriearbeitsplätze modernisiert. Es gibt das Wasserstoffthema, das hatten wir oft genug hier. Aber außerhalb dessen gibt es ja sowas nicht. Und deswegen droht auch hier der SPD, wenn man sich das mal genau anschaut, droht auch hier ein Niedergang. Hätte sie nicht die starke Verankerung in den Vereinen, das darf man nicht unterschätzen. Die höchste Vereinsdichte bundesweit gibt es im Saarland. Und hier ist die Verankerung dieser Partei nach natürlich viel stärker als in anderen Bundesländern offenbar. Das hilft auch, die Verlangsamung tatsächlich zu verstetigen bei uns hier im Saarland.
Naja, das sind ja in der Tat ja noch zwei, drei Aspekte drin, bei denen wir in die Tiefe diskutieren dürfen. Denn es ist ja ein strukturelles Thema. Das, was Christoph ja auch angesprochen hat, ist die SPD die Partei der Arbeiter oder die Partei der Arbeitslosen? So wurde es ja auch schon hinterfragt nach der Bavü-Wahl. Und da stellt sich für mich ja schon die Frage, Jorgo, wann wird denn dieser Trend, der ja bundesweit zu erkennen ist, die SPD als Partei der Arbeitslosen, auch im Saarland Einzug halten? Und ist dann die eine Person, also ist dann die eine Frau an der Spitze, noch stark genug, diesem Trend entgegenzuwirken? Reicht ein Kopf
Ja, das wird schwierig, weil das Saarland ein hochindustrielles Bundesland ist. Es gab ja im April 2025 einen Saarland-Trend, der sich, das ist jetzt auch schon ein Jahr her, aber der sich damals schon damit befasste. Und demnach sagen 63%, der Standort Saarland hat im internationalen Wettbewerb verloren, überrascht nicht, aber 78% sahen die Chance für den Erhalt industrieller Arbeitsplätze als schlecht oder sehr schlecht. Und hier ist das eigentliche Risiko, auch für die Anke Rehlinger. Sie hat es bisher noch nicht geschafft, einen ökonomischen Strukturpessimismus, ja, den es gibt, zu überwinden. Also im Grunde ist das ein Wettlauf. Entweder siedelt sie an, entweder siedelt sie im Kopf um, will heißen, wie kann ich Modernisierung von Industriearbeitsplätzen, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz, begleiten und als Land einen Sonderweg gehen. Oder sie verankert sich stark in den Vereinen und sagt, komm, ich rette wenigstens das, was ich über die Verankerung in den Vereinen und in der Gesellschaft hier im Saarland habe, und halte mich bei einem Drittel. Und das ist die Entscheidung, die sie fällen muss. Dabei muss sie aber auch gute Leute haben. Also sie braucht einfach neben ihrer eigenen Person verlässliche Finanzminister, Wirtschaftsminister etc. Und zum Teil gibt es da Potenzial. Ich möchte das gar nicht in Abrede stellen. Ja, die große Verfassungsreform, die Bundeskanzler Merz noch vor seiner Amtseinführung gemacht hat mit dem alten Deutschen Bundestag, geht zurück auf den saarländischen Finanzminister Jakob von Weizsäcker. Also da gibt es sicherlich Köpfe, die das Potenzial haben, da einiges zu bewegen. Das wird aber nicht auf die Straße gebracht. Die PS landen nicht auf der Straße, politisch gesehen. Und insofern reicht eine Anke Rehlinger und theoretisch starke Minister reichen da nicht. Sie muss da dringend was ändern.
Ja, wobei wir ja vielleicht da auch nochmal differenziert rangehen müssen. Also, was haben wir? Wir haben zum einen definitiv zwei Personen, die in der Öffentlichkeit extrem gut ankommen. Das sind Anke Rehlinger und das ist der Innenminister, die ja nun wirklich auch grenzenlos sympathisch sind und die Fragestellung, die ja auch bei Manuel Hagel und Cem Özdemir gefragt worden ist, nach dem Motto, wenn ich heute Abend jemanden zum Bier einladen muss, wen würde ich dann einladen? Im Zweifelsfall lieber Cem Özdemir als Manuel Hagel. So ähnlich ist die Situation im Saarland ja auch. Also, wenn ich einen netten Abend verleben möchte, würde ich dann lieber mit Stefan Toscani ein Bier trinken oder einen Wein trinken oder mit Anke Rehlinger oder meinetwegen auch mit Reinhold Joost als Innenminister. Da wird man sich im Zweifelsfalle für die beiden SPD-Kandidaten entscheiden und bei der CDU fällt einem ansonsten schon keiner mehr ein. Das ist das eine Thema. Aber die andere Frage ist eben, ob diese Sympathie gerade reichen angesichts einer Substanz, die wegerodiert. Also wir sind von 2020 bis 2024, in diesen 5 Jahren, hat das Saarland in 4 von den 5 Jahren eine schlechtere Performance beim Bruttoinlandsprodukt abgelegt als der Durchschnitt der Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik Deutschland war schon schlecht. Ja, also wir waren im Saarland noch schlechter. Was ist mit dem Thema sozialversicherungspflichtig Beschäftigte? Auch da sind wir im Vergleich deutlich schlechter unterwegs als der Durchschnitt der Bundesrepublik Deutschland. Was ist mit dem Thema der Arbeitslosigkeit? Auch dort sind wir schlechter unterwegs. Und das kommt irgendwann bei den Menschen natürlich an. Und dann geht es irgendwann nicht mehr um die Fragestellung, ob ich heute Abend einen netten Abend bei einem Bier mit Anke Rehlinger habe, sondern es geht irgendwann um die Substanz und irgendwann um die Fragestellung, dass Politik wirklich bitte Rahmenbedingungen schaffen soll, damit ich in der Lage bin, meinen Kindern noch eine Ausbildung oder ein Studium zu finanzieren, damit ich in der Lage bin, mir ein Häuschen abzubezahlen, damit ich in der Lage bin, ein- oder zweimal im Jahr bitte irgendwie einen Pauschalurlaub zu machen. Also da kommen dann substanzielle Faktoren, die einfach wichtiger werden als irgendwelche Orchideenthemen und irgendwelche Sympathiefragen.
Es kommt auf die Enkel an. Also ich versuche das mal zu erklären. Der Rückhalt der SPD ist bei den über 65-Jährigen sehr, sehr hoch. Das ist auch der Bereich, wo Anke punktet, durch Sympathiefaktor, durch Saarlandliebe. Bei den jungen Leuten erodiert das. Und wir haben ja bei den Ergebnissen in Baden-Württemberg und sonst wo gesehen, junge Leute konzentrieren sich sehr stark schon auf AfD, so ähnlich wie die Enttäuschten. Will heißen, auch hier haben wir es wieder mit einem Wettlauf zu tun. Wenn es gelingt, dass die Enkel ihre Großeltern überzeugen, eben nicht SPD zu wählen, sondern eben eine Alternative, die auch nicht AfD heißt, dann kann es gelingen, dass man strukturell was verbessert für das Land, weil man braucht ja positive Impulse. Also AfD will im Grunde die Implosion. Schön, kennen wir, wissen wir. Wo ist die Kraft, die den Enkeln eine Überzeugung gibt, dass zum Beispiel in einem Curriculum in der Schule, wird ja vom Land gemacht, ist Landespolitik, bestimmte Dinge weggekerchert werden müssen und sich stärker mit KI befasst werden muss. Ja, wo sind diese Enkel, die den Großeltern das erstens erklären und dann sagen, und deswegen hast du eine Alternative bei zum Beispiel FDP? Ist im Moment nicht so, weiß ich. Aber genau hier liegt die Krux. Es gibt ja auch gar keine echte Alternativen. Und wenn du keine Alternative hast, außer dem Umsturz AfD, ja, dann bleibst du halt bei deiner beliebten Anke Rehlinger und möchtest ein Weinchen mit ihr trinken. Und hier liegt, glaube ich, der Zündstoff. Es gibt keine demokratische Alternative, die das Langfristversprechen des Aufstiegs oder des es geht der nächsten Generation besser umsetzen könnte, weil einfach auch die Intelligenz fehlt. Die Intelligenz, die Flexibilität, sich mal mit den neuen Themen zu beschäftigen, das fällt nicht nur im Land auf, das ist auch im Bund so, das ist auch in Europa so. Politik hinkt einfach hinterher und deswegen gehen die Leute gleich auf den Umschutz. Und hier liegt die Chance für diejenigen Parteien, vielleicht Grüne, vor allem aber FDP, hier da reinzugehen. Vielleicht sogar die CDU selber, aber die hat sich im Moment darauf versteift, wir beschäftigen uns wahrscheinlich mit der CDU in einer anderen Folge, die hat sich darauf versteift, ja im Grunde die Abnutzungserscheinung der SPD auszunutzen. Das reicht aber nicht. Du musst schon einen neuen Impuls bringen und der fehlt.
Du hast das Thema der Saarlandliebe angesprochen. Damit zieht die SPD ja nun mal seit geraumer Zeit durchs Land. Christoph, du warst ja selbst mal in diesen Strukturen drin, in Anführungszeichen gefangen, und hast ja auch mit Slogans gearbeitet. Reicht ein Slogan denn aus? Oder was muss denn passieren, um Saarlandliebe aufladen zu können? Also ich habe, muss ich gestehen, zu diesem Begriff keinerlei Assoziation, außer dass ich bekennender Saarland-Patriot bin, aber dazu brauche ich keine Saarland-Liebe, weil ich liebe meinen Sohn und meine Eltern und Menschen um mich herum, aber das Land?
Ja, ich habe damit insofern ein Problem, weil Saarland-Liebe ja in der Theorie auch jeder andere draufschreiben könnte. Also man stelle sich jetzt mal die umgekehrte Variante vor. Stefan Toscani und die CDU werden ja wirklich nicht auf ihre Wahlplakate draufschreiben, Mann, ist das Saarland scheiße und wir hassen das Saarland. Also insofern ist das ja kein USP, sondern ist so ein Weasel Word, würde Hayek sagen. Also sowas Nichtssagendes in irgendeiner Form. Natürlich musst du zuspitzen, natürlich brauchst du Slogans, aber die Fragestellung ist ja, wie du mit Slogan eine wirkliche Botschaft verbinden kannst, die dann bei den Menschen etwas bewegt und die gewissermaßen die Überschrift deiner Strategie und deiner Politik sind. Also ohne jetzt auf die Inhalte und die Person einzugehen. Aber zwei Dinge haben uns Amerika ja gezeigt. Ja, yes, we can change, Obama, oder make America great again. Das sind Dinge, mit denen man was verbinden kann und die deutlich mehr Inhalt haben als einfach nur Saarlandliebe. Also keiner würde einem Trump oder einem Obama oder wem auch immer, selbst Joe Biden, nicht absprechen, dass sie Amerika nicht lieben würden. Aber keiner wäre auf die Idee gekommen, auf ihre Plakate irgendwie drauf zu schreiben, Love for America oder irgendwie sowas in der Richtung. Also insofern halte ich das für einen Fehler. Ich halte das aber auch deswegen für einen Fehler. Oder ich halte es deswegen für nachvollziehbar, so besser gesagt, weil diese bestehende Landesregierung, aber aus meiner Sicht eben leider auch keine andere Partei, irgendeine Vision für dieses Saarland hat, wie sie das denn verbessern sollen. Sie haben es mit unterschiedlichen Dingen probiert. Sie haben es probiert mit Subventionen. Und trotz dieser Subventionen sind die Unternehmen nicht gekommen. Sie haben es probiert mit diesem Transformationsfonds, der, obwohl es ihn gibt, wir trotzdem keinen wirtschaftspolitischen Effekt haben. Also das ist ja sehr bemerkenswert, ja, dass gesagt wird, wir schmeißen Geld zusätzlich oder wir investieren zusätzlich, wenn man es positiv sagen will, wir investieren zusätzliches Geld, aber wo ist denn dann der Return on Invest? Wo passiert denn dann, dass damit Arbeitsplätze geschaffen werden? Wo passiert denn irgendwie was weiteres? Aber nein, es werden nur Schulden geschaffen, ohne dass es irgendeinen zusätzlichen Effekt als solches gibt. So, und wenn ich deswegen keinen Plan habe, dann suche ich mir halt irgendein nichtssagendes Wort aus, ja, irgendeiner meiner alten Parteifreunde hat immer irgendwie gesagt, dass ich doch eine Rede halten sollte pro bonum contra bellum, pro bonum contra malum, also auf Hochdeutsch für das Gute und gegen das Schlechte. Ja, das ist so ein allgemeines Laberababer. Und ich glaube, dass wir das hier sehen. Diese Landesregierung hat kein Interesse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung, weil sie inhaltlich halt leider an vielen Stellen, ich sage nicht an allen Stellen, also ich finde beispielsweise auch die Performance des Innenministers nicht nur, was die was seine persönliche Sympathiewerte angeht, sondern ich finde seine Performance an vielen Stellen ehrlicherweise ziemlich gut. Was so auch Migrationspolitik und so ein paar Sachen angeht, da gibt's durchaus Erfolge. Wie er der Polizei wieder ein Stück weit Selbstbewusstsein gibt, das ist durchaus auch gut, also Ehre wem Ehre gebührt, aber ansonsten ist das halt einfach sehr, sehr, sehr überschaubar und deswegen hat diese Landesregierung kein Interesse daran, dass es inhaltliche Debatten gibt, weil sie inhaltlich extrem schwachbrüstig ist.
Hey. Dann applaudieren wir doch mal für den Innenminister. Also, es gibt in der Saarfrage ein neues Gimmick.
Sehr gut, hört sich gut an. Wie die
Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hören können. Jorgo, wie bewertest du das denn, was Christoph gerade gesagt hat? Saarlandliebe reicht nicht aus. Stell dir mal vor, du würdest zur Landtagswahl 27 als Spitzenkandidat antreten, für welche Partei auch immer. Dein Slogan lautet Saarlandliebe.
Also erstens der Applaus für Reinhold Joost, da würde ich mit einstimmen. Ich teile die Ansicht von Christoph, dass Reinhold Joost eine ganz besondere Performance hat, nicht nur als Mensch, sondern auch als Innenminister. Ich war sehr bewegt bei der Trauerfeier für den ermordeten Polizisten, de Simon. Und ich muss sagen, Reinhold Joost hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Das ist einfach so, der hat das geschafft. Also das ist ein besonderer Redner-Mensch, das stimmt schon. Zur Saarlandliebe. Die Saarlandliebe, die habe ich empfunden, als ich ins Saarland kam. Der Christoph weiß das ganz genau. Ich war damals vor der Entscheidung, gehe ich nach Rheinland-Pfalz, komme ich ins Saarland. Ich habe mich ganz bewusst für das Saarland entschieden. Ich hatte die Möglichkeit auszuwählen und ich habe mich verliebt. Ich habe mich wirklich verliebt in eine Region, in ein Bundesland, in eine Mentalität. Und das hat auch geholfen, mich sehr schnell zu integrieren. Und ich wurde ja dann im Jahre 2000 auch Generalsekretär der FDP. So, das ist ein sehr persönliches Gefühl. Aber das eigentliche Politische ist die Heimat. das eigentliche Politische, was jemand braucht, um sich im Saarland wohlzufühlen, und das kann jemand sein, der hier geboren ist, das kann dahergelaufener sein, der sich aber auch wohlfühlt, das ist das Heimatgefühl. Und was bedeutet Heimat? Und da geht keiner drauf ein. Heimat bedeutet zunächst einmal, dass man sich anerkannt fühlt, gell? Dass man also Respekt empfindet. Aber Heimat bedeutet auch, und jetzt komme ich zu einer politischen Herausforderung, dass man sich auf die Dinge verlassen kann in seinem Umfeld. Das ist ein sehr bürgerliches Heimatbild, aber das ist es eben, was Menschen bewegt. Ich möchte, dass der Bäcker morgens öffnet. Ich möchte, dass das Gesundheitssystem funktioniert. Und wir rutschen, und der Christoph hat es sehr gut angedeutet, auch durch die Migrationspolitik, die dramatische Migrationspolitik, in eine Situation, wo ich mich eben nicht mehr verlassen kann, dass, wenn ich zum Bahnhof gehe in Saarbrücken, dass ich da ganz normal zum Bahnhof kommen kann und ein Stadtbild im Kopf habe, was ich mal vor vielen Jahren hatte. Und im Gegenzug, dass bei der Pflege, die ich brauche für meine Mutter, für meine Eltern, für meine Großeltern, dass da die Pflegekräfte fehlen. Also dieses Missmanagement, dass man Menschen, die sich integrieren wollen, nicht in das System integriert, dass man sich in seiner Heimat auf Dinge verlassen kann, das ist etwas, was ins Auge fällt. Und egal für welche Partei man antritt, man muss sich in seiner Heimat dafür einsetzen, dass diese Elemente laufen, dass die stehen, dass die Menschen sich auf diesen Heimatbegriff und das Heimatgefühl verlassen können. Und deswegen ist die Saarlandliebe nett, aber das wird nur bei alten Menschen verfangen, zum gewissen Teil. Was junge Menschen haben wollen, ist, dass sie sich verlassen können. Und dieses Gemeinwesen hier ist zu wertvoll, als dass man es jetzt einfach in einen dreckigen Wahlkampf da laufen lassen kann. Lass uns mal richtig gute Gedanken einbringen und lass uns die auch den Politikern, die wahrscheinlich weiterführen werden, in die Hände kommen lassen, damit die diese Heimatstruktur auch bewahren können, sage ich im Blicke dessen, dass wir ja zu Ende kommen müssen.
Ich will vielleicht noch einen Zusatzmoment sagen und das vielleicht in einen anderen Kontext stellen. Also wenn du deine Partnerin liebst oder deinen Partner liebst, dann liebst du deinen Partner normalerweise auch deswegen, weil der dir die Möglichkeit gibt, zu wachsen und gemeinsam Challenges oder Herausforderungen des Lebens irgendwie zu bestehen. Also den Partner einfach nur attraktiv, intelligent und keine Ahnung was zu finden, aber der haut dir jeden Tag einen auf die Nase und gibt dir nicht die Möglichkeit, diese Herausforderungen zu bewältigen, wird dann schwierig. So, und wenn wir deswegen nochmal auf die Fakten kommen, beispielsweise auch Bildungspolitik, ja, wir liegen da im Bildungsmonitor auf Platz 7 der 16 Bundesländer, das geht ja noch halbwegs. Aber wenn wir uns dann beispielsweise die Lehrerabgänge angucken, dann sind die dramatisch hoch. Woran liegt das denn? Wenn wir uns angucken, IQB Bildungstrend, 40% der saarländischen Schüler verfehlen 40% die Mindeststandards in Mathematik. Wenn wir uns angucken, Kitas und frühkindliche Bildung, wir haben eine Betreuungsquote von 87,6%, obwohl 97% einen Platz benötigen würden. Wir haben in verschiedenen anderen Bereichen, also beispielsweise im Bereich der Lesekompetenz, 33,6% der nach Arbeitskammerbericht sagt, wir verfehlen den Mindeststandard in der Lesekompetenz. Also mir hilft es nicht zu sagen, Saarland Liebe, aber am Ende des Tages wird diese Saarlandliebe nicht durch Fakten und durch Performance der Politik und der Verwaltung am Ende des Tages unterfüttert.
Zusammengefasst, Christoph und auch Jorgo, das, was wir besprochen haben, oder das, was ihr gerade in den letzten 5-6 Minuten nochmal hochgefahren habt, ist doch Folgendes. Die operative Ebene und die kommunikative Ebene sind zwei kommunizierende Röhren. Anders formuliert, und sorry für die Wortwahl, aus Scheiße kann man kein Gold machen. Bedeutet, wenn das Produkt schlecht ist, kann ich es positiv zwar kommunizieren, aber das Kartenhaus wird zusammenbrechen, früher oder später. Demzufolge stellt sich ja die Frage, wie das, was Christoph gerade zu Recht angeprangert hat, sich denn operativ lösen lässt, damit es kommunikativ auch verfangen kann. Und um das, was Jorgo dann gesagt hat, nochmal zu ergänzen, nur dann kann dieses Heimatgefühl entstehen, um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen, der gesungen hat, Heimat ist ein Gefühl. Damit wollen wir die Episode heute beenden mit diesem Ohrwurm, der euch jetzt durch den Tag begleitet. Vielen lieben Dank, Jorgo, lieber Christoph, für eure Einschätzung. Ein Jahr vor der Landtagswahl im April 2027 wird im Saarland gewählt. Wir sind gespannt auf die Debatten auf dem Weg dorthin und möge das Land immer im Vordergrund stehen. Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@trikot.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.